12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Christine Lagarde will. Die französische Wirtschafts- und Finanzministerin bewirbt sich fürs IWF-Präsidium und die Nachfolge ihres gestrauchelten Landsmanns Strauss-Kahn. Der Vulkan schweigt. In Island atmet man auf und auch an vielen Flughäfen. Dann Schutz für Schweizer Hanfbauern. Der Bundesrat setzt den Grenzwert der berauschenden Substanz THC deutlich herauf. Und Fukushima. Die Atomkatastrophe von Japan zwingt den Bundesrat heute zu einer Grundsatzentscheidung, weiter mit oder ohne Atomenergie. Wir analysieren die Ausgangslage in der Schweiz und schauen im Tagesgespräch die Situation in Fukushima, Japan an. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Die Übersicht über das Wichtigste dieses Mittags kommt von Ursula Vogler.
Die französische Wirtschafts- und Finanzministerin Christine Lagarde kandidiert für den Direktorenposten beim Internationalen Währungsfonds IWF. Das erklärte die 55-Jährige in Paris. Lagardes Kandidatur wird namentlich auch von Deutschland unterstützt. Das finnische Parlament hat der europäischen Finanzhilfe für das hochverschuldete Portugal zugestimmt, nach heftigen Debatten. Nach den letzten Parlamentswahlen in Finnland hat dort der Anteil der Kritiker an der Milliardenhilfe für finanzschwache Euro-Mitglieder zugenommen. Die Beeinträchtigung des Flugverkehrs in Norddeutschland scheint von kurzer Dauer zu sein. Der Flughafen von Hamburg ist wieder offen, der Luftraum von Berlin soll am Nachmittag wieder freigegeben werden. Damit dürften in Norddeutschland rund 700 von 8000 geplanten Flügen ausfallen. Die Aschekonzentration in der Luft ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht mehr kritisch. Der Vulkan Grimsvötten hat sich beruhigt und stößt nur noch wenig Asche aus. Der Bundesrat verzichtet darauf, beim Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU Beschränkungen zu verlangen. Die sogenannte Ventilklausel könne nicht benutzt werden, weil dafür die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt und Kurzaufenthalt in einem Jahr mindestens 10% über dem Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre liegen müsse. Das sei in den vergangenen 12 Monaten nicht der Fall gewesen. Im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit sei Lohndrückerei auf Basler Baustellen ein großes Problem, sagt die zuständige Kontrollinstanz. Auf fast 60% der kontrollierten Baustellen wurden demnach Verstöße und Unregelmäßigkeiten festgestellt. Dabei geht es der Kontrollinstanz vor allem um Mindestlöhne, die nicht eingehalten werden, und um zu lange Arbeitszeiten. Nicht selten erhielten ausländische Arbeitskräfte nur gerade 6 bis 8 Euro pro Stunde bei einer Wochenarbeitszeit von 62 Stunden und mehr. Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung 6 Jahre lang wissenschaftlich begleiten. Ab der Einführung des neuen Systems, also ab 2012, sollen 6 Studien zeigen, welche Auswirkungen die Spitalfinanzierung auf das Gesundheitswesen hat. Unter anderem interessiert den Bundesrat, wie sich die Kosten und die Pflegequalität unter dem neuen Regime entwickeln. 2015 sollen erste Zwischenergebnisse vorliegen. Der Bundesrat geht auf die Forderungen von Väter- und Männerorganisationen ein. Er will das Sorgerecht für geschiedene Eltern anpassen, bevor die Fragen zur Unterhaltspflicht geregelt werden. Dass das Sorgerecht nach Scheidungen künftig beiden Elternteilen gemeinsam übertragen werden soll, darin seien sich inzwischen viele einig, so der Bundesrat. Daher könne man diese Frage schneller regeln als die Revision des Unterhaltsrechts. Die Verschreibung von Heroin an Schwerstsüchtige hat ab dem 1. Juli eine gesetzliche Grundlage. Der Bundesrat setzt das revidierte Betäubungsmittelgesetz auf diesen Zeitpunkt in Kraft. Das Gesetz war vom Stimmvolk gut geheißen worden. Der Anbau und Handel von Hanf bleibt grundsätzlich verboten. Möglich ist jedoch, Medikamente auf Hanfbasis medizinisch anzuwenden. Cannabis gilt jedoch als Betäubungsmittel, wenn der THC-Gehalt höher ist als 1%, das ist eine höhere Grenze als bisher. Zum neuen Gesetz gehört auch der Jugendschutz. Wer Betäubungsmittel an Jugendliche abgibt, muss künftig mit härteren Strafen rechnen. Der Bundesrat will, dass die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants und Lebensmittelläden künftig öffentlich zugänglich sind. Die Resultate sollen in einer noch nicht beschlossenen Form veröffentlicht werden. Der Bundesrat will aber nicht, dass Kurzfassungen von Kontrollberichten ins Internet gestellt werden. Auch sollen Einzelheiten der Kontrollen weiterhin vertraulich bleiben und Listen von sogenannten Grüselbeizen seien auch nicht vorgesehen, teilte das Bundesamt für Gesundheit mit. Die Bevölkerung soll besser gegen das natürliche, radioaktive Gas Radon geschützt werden. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Plan mit Schwerpunkten für die kommenden Jahre genehmigt. So soll der Grenzwert gesenkt werden. Er ist in der Schweiz etwa dreimal so hoch wie der internationale Standard. Weiter sind mehr Messungen in Schulen und öffentlichen Gebäuden vorgesehen. Und es werden schärfere Bauvorschriften ins Auge gefasst. Das radioaktive Radongas dringt aus dem Boden durch undichte Stellen in Häuser ein. Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist es für etwa jede 10. Lungenkrebserkrankung verantwortlich.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Unser Schwerpunkt Atompolitik. Der Bundesrat stellt heute die Weichen, ob Moratorium, ob Ausstieg aus der Kernenergie. Wir analysieren die Ausgangslage und schalten im Tagesgespräch dorthin, wo alles begann, nach Japan. Zuerst aber noch das Rendezvous mit der hoffnungsvollen Christiane Lagarde, der Kandidatin für den IWF-Chefposten. Und das Rendezvous mit der wütenden Mara Carfagna, der Gleichstellungsministerin in Berlusconis Regierung. Dazu berichten wir, wie die Verkehrslage am Himmel in der Nähe des isländischen Vulkans ist. Doch zuerst noch zu Wetter und Verkehr in der Schweiz.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.453 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,09 gehandelt, der Dollar zu 87,61 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es weiterhin sonnig. Am Nachmittag gibt es über den Bergen einige Quellwolken. Mit Pisa wird es 23 Grad warm. Im Süden ist es nur zum Teil sonnig. Es gibt einige Schauer oder Gewitter bei höchstens 28 Grad. Am Donnerstag ist es zunächst noch sonnig. Später gibt es in den Bergen und im Süden Regenschauer und Gewitter. Dazu wird es feucht warm mit rund 28 Grad. Am Abend und in der Nacht auf Freitag wird es auch im Flachland vielerorts nass. Am Freitag ist es gewitterhaft und deutlich kühler. Die Temperatur steigt im Norden noch auf 16, im Süden auf 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne. Stau zwischen dem Belmont-Tunnel und Lausanne-Wende.
Der Job ist heiß begehrt und dementsprechend lang ist die Kandidatenliste für die Nachfolge von Dominique Strauss-Kahn als Chef des Internationalen Währungsfonds IWF. Besonders gut positioniert hat sich die französische Finanzministerin Christine Lagarde. Sie ist die Favoritin der Europäer und hat vor einer knappen Stunde offiziell ihre Kandidatur für den IWF-Chefsessel angekündigt.
J'ai décidé de présenter ma candidature à la direction générale du Fonds monétaire international.
Barbara Wittmer, Sie haben die Medienkonferenz mitverfolgt. Wie hat Christine Lagarde ihre Kandidatur begründet und wie hat sie auch dabei gewirkt?
Also sie hat souverän gewirkt, aber doch ziemlich nervös. Sie hat erklärt, sie hätte verschiedenste Gespräche geführt. Sie hätte mit Staatspräsident Sarkozy gesprochen und sie hätte auch viele Anrufe erhalten, die sie darin bestärkt hätten, dass sie kandidatieren wolle. Und sie hat erklärt, sie wolle jetzt für ihre Kandidatur werben bei den 187 Mitgliedsländern, die dann schlussendlich entscheiden werden.
Was zeichnet sie denn aus? Also machen wir jetzt ein bisschen Werbung für sie. Was spricht für Lagarde als neue IWF-Direktorin?
Für sie spricht sicher, dass sie fachlich kompetent ist und sie ist international bekannt und vernetzt. Sie ist französische Finanzministerin und das bereits seit längerem. Man kennt sie von daher. Und sie ist auch, weil Frankreich dieses Jahr den G20-Vorsitz hat, also bei der Gruppe der größten Industrieländer, das verschafft ihr viele internationale Präsenz. Sie steht im Rampenlicht. Sie spricht auch perfekt Englisch und ich habe sie kürzlich gesehen bei ihrem Auftritt am IWF-Frühlingstreffen. Da hat sie sehr dossierfest gewirkt, sehr dynamisch, sehr eloquent und sich auch empfohlen für einen solchen Job.
Dominique Strauss-Kahn musste sein Amt als IWF-Chef abgeben, weil ihm eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen wird. Aber auch Lagarde hat eigentlich keine ganz blütenweiße Vergangenheit.
Ja, sie hat eine Altlast. Es geht um die sogenannte Affäre Tappi. Sie hat eine Entschädigungszahlung bewilligt, über eine Viertelmilliarde Euro an diesen Geschäftsmann Tappi. Und damit sollte ein langwieriger Rechtsstreit beigelegt werden. Und das gab dann aber ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch gegen Christine Lagarde. Und das ist noch hängig, soll bis am 10. Juni entschieden werden. Dann werden ein französisches Gericht wird dann entscheiden, ob ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht. Und falls das eingeleitet wird, dann wären ihre Wahlchancen wohl gering. Aber noch sind die Chancen intakt, denn es besteht durchaus die Chance, dass eben dieses Verfahren fallen gelassen wird.
Wie stehen denn die Chancen von Christine Lagarde politisch? Es gab ja Schwellenländer, die gesagt haben, sie müssten jetzt eigentlich vertreten sein.
Also ihre Chancen sind politisch gesehen gut, weil sie hat die Unterstützung der Europäer. Die Mehrheit der EU-Länder stehen hinter ihr, vor allem Deutschland und Großbritannien. Die Haltung der USA, die zentral ist, die ist noch offen, war bisher aber auch eher wohlwollend. Und die Schwellenländer, die haben zuerst den Anspruch auf eine eigene Kandidatur sehr stark angemeldet, haben es bisher aber nicht geschafft, eine eigene Kandidatur zu präsentieren. Es gab dann heute Morgen sogar die Meldung, China, die stehe jetzt hinter der Kandidatur von Christine Lagarde. Das ist noch nicht bestätigt. Aber wenn das so ist, wäre das auch ein deutlicher Hinweis, dass die Chancen von Lagarde sehr gut sind. Die Schwellenländer haben aber letzte Nacht auch betont, sie möchten mit der Praxis brechen, dass eben der IWF-Chef immer ein Europäer oder vielleicht auch mal eine Europäerin sein soll. Da wird vielleicht hinter den Kulissen etwas laufen, auf Verhandlungsebene für eine nächste Nachfolgerin dann. Und was auch noch interessant ist, die Schweiz, die hat sich bisher bedeckt gehalten. Die Schweiz kann ja auch mitreden als Mitglied im Exekutivdirektorium. Die hat auch betont, es wäre ein Kandidat aus einem Schwellenland denkbar. Wird sehr interessant sein zu hören, ob man jetzt für Lagarde dann einstehen wird.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Barbara Rittmer. Tagelang hat er Asche gespuckt, der isländische Vulkan Grímsvötn, so stark wie schon lange nicht mehr. Jetzt scheint er sich also offenbar langsam zu beruhigen. Dennoch sorgt er auch heute für Behinderungen im Flugverkehr. Veronika Mayer mit einer Übersicht.
Vor allem über dem Norden Deutschlands war zeitweise so viel Asche in der Luft, dass die Flugsicherheitsbehörden keine Risiken eingehen wollten. Am frühen Morgen wurden deshalb die Flughäfen in Bremen und in Hamburg geschlossen. Seit 11 Uhr müssen auch die Maschinen auf den Berliner Flughäfen am Boden bleiben. Doch jetzt, wo sich der Vulkan Grímsvötn ganz offenbar beruhigt hat, löst sich auch die Aschewolke über Deutschland schneller auf als ursprünglich erwartet. So ist der Flughafen Hamburg seit Mittag wieder offen und auf den Flughäfen in Bremen und Berlin sollen die Flugzeuge ab heute Nachmittag wieder starten und landen dürfen. Die Auswirkungen der Flugverbote auf die Schweiz waren vergleichsweise gering. An den Flughäfen Zürich, Genf und Basel mussten nur einzelne Verbindungen nach Norddeutschland gestrichen werden. Optimistisch ist auch die europäische Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol. Sie rechnet zwar damit, dass heute über Norddeutschland rund 700 der geplanten 8000 Flüge annulliert werden müssen. Sie glaubt aber auch, dass die Flugzeuge bereits ab morgen Donnerstag wieder ihre Spuren am Himmel ziehen werden, so wie an ganz normalen Tagen. Denn auch in Großbritannien und in Skandinavien hat sich die Situation weitgehend entspannt. Damit dürfte sich nicht nur die Aschewolke aus Island schneller verflüchtigt haben als erwartet, sondern auch die Befürchtung, dass der Vulkan Grímsvötn in ganz Europa ein Flugchaos anrichtet, wie vor gut einem Jahr der andere isländische Vulkan, der mit dem unaussprechlichen Namen.
Bauern, die in der Schweiz Hanf anpflanzen, sollen weniger schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Der Bundesrat setzt den Grenzwert der berauschenden Substanz THC im Hanf deutlich herauf. Bis zu 1% THC dürfen Hanfpflanzen neu enthalten, wenn sie noch als legaler Industrie- und Faserhanf gelten sollen. Berauschend ist dieser THC-Gehalt nicht. Die Polizeibehörden sind aber trotzdem gar nicht erfreut. Bundeshauskorrespondent Philipp Burkhardt.
Manch ein Schweizer Landwirt, der Hanf zu Industriezwecken anbaut, ist vor Gericht gelandet, weil seine Pflanzen einen höheren Gehalt des berauschenden THC enthalten haben als erlaubt. 0,3% beträgt der Grenzwert zurzeit, der laut einem Bundesgerichtsurteil nicht überschritten werden darf. Ab 1. Juli wird nun eine laschere Praxis eingeführt. Der Bundesrat hat beschlossen, den Grenzwert um mehr als das Dreifache heraufzusetzen. Erst ab 1% THC-Gehalt gilt der Hanf neu als Betäubungsmittel und wird dessen Anbau bestraft. International eine einmalig großzügige Regelung. Man habe sich dabei auf eine Empfehlung der Gerichtsmedizin abgestützt, erklärt Martin Bürchi vom Bundesamt für Gesundheit.
Das ist ein Schweizer Eigenwert. Wir haben jetzt einfach einen Wert genommen, der unserer Meinung nach Sinn macht, messbar ist und auch denjenigen, die den Hanf industriell anbauen, mehr Sicherheit gibt.
Damit komme der Bundesrat den Schweizer Landwirten entgegen. Diese könnten nun selber Hanfsamen produzieren und müssten sich nicht mehr an den Samenkatalog der EU halten. Denn in der EU gilt ein viel tieferer Grenzwert von 0,2% THC. Was die Bauern freut, ärgert die Verantwortlichen der Polizeibehörden. Die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz hat sich in der Vernehmlassung deutlich gegen den largeren THC-Grenzwert ausgesprochen. Bei einem solch hohen THC-Gehalt würden die Umgehungsmöglichkeiten zunehmen, befürchten die Polizeikommandanten. Und der Verband Schweizerischer Polizeibeamter spricht von einem völlig falschen Signal. Generalsekretär Max Hoffmann:
Ein wenig Cannabis zu rauchen ist eigentlich nicht so schlimm. Und wenn der THC-Wert halt bis zu 0,999 ist, ist es auch kein Problem. Und das sind falsche Zeichen, die aus unserer Sicht nicht gegeben werden sollten.
Markus Teunert, der Generalsekretär des Fachverbandes Sucht, in dem die Drogenfachleute zusammengeschlossen sind, hält dem entgegen:
Drogenpolitik sollte nicht symbolisch sein, sondern faktenorientiert. Ein THC-Gehalt von 1% reicht nicht, um eine berauschende Wirkung zu erzielen. Und insofern wäre ein tieferer Grenzwert ein symbolischer Akt, aber nicht ein sachlicher.
Und auch Martin Bürchi vom Bundesamt für Gesundheit stellt fest:
Kein Mensch kommt auf die Idee, 1% Hanf zu rauchen. Abgesehen davon, wenn Sie 1% Hanf rauchen, wird es demjenigen, der das tut, übel, bevor er überhaupt den Effekt vom THC merkt. Weil der müsste so viel Joints rauchen, da würde er vorher vom Kohlenmonoxid-Vergiftung Probleme haben als vom Hanf selber.
Die Polizeivertreter hingegen befürchten, dass der neue, höhere THC-Grenzwert ein erster Schritt in Richtung Hanfliberalisierung sein könnte. Und diese lehnen sie rundweg ab.
Aus der Atomtechnologie aussteigen oder nicht? Im Bundesrat fallen heute die Vorentscheide. Morgen will Energieministerin Doris Leuthard den Schleier lüften. Egal, wie sich die Regierung positioniert, entscheidend ist das Parlament. Und in 2 Wochen stimmt der Nationalrat über den Ausstieg ab. Seit gestern ist nun auch klar, wohin die FDP-Spitze in der Atomfrage will. Die ältesten 2 AKWs will sie nicht ersetzen. Aber über einen grundsätzlichen Ausstieg soll das Volk entscheiden, und zwar erst in 10 Jahren. Was heißt dies für den Atomentscheid im Parlament? Dominik Meyer.
SP und Grüne wollen den Ausstieg jetzt und verbindlich beschließen. Die SVP will das Gegenteil, keinen politischen Entscheid. Erst in ein paar Jahren solle das Volk über neue AKW abstimmen. In 2 Wochen im Nationalrat werden somit FDP und CVP den Ausschlag geben. Bei den Freisinnigen lichtet sich der Nebel nur langsam. Die Chefetage und Energiespezialisten der FDP aber geben nun eine Linie vor. Die AKW Mühleberg und Betznau sollen nicht ersetzt werden und erneuerbare Energien sollen gefördert werden. Doch ein verbindlicher Atomausstieg ist das nicht. In 10 Jahren solle das Volk entscheiden, ob es nicht doch neue AKW brauche, so die Linie der FDP. Damit halten die Freisinnigen das Tor offen für die Atomkraft. Nationalrat Filippo Leutenecker, der die FDP-Linie gegen außen vertritt, relativiert aber, es sei höchstens ein Türchen. Neue AKW seien nur dann eine Option, wenn die künftige Reaktortechnik deutlich sicherer sei.
Das kann niemand sagen, ob die Technologie wirklich sicherer wird. Ich gehe im Moment noch nicht davon aus, aber wir müssen sowieso einen Volksentscheid fällen und deshalb denke ich, ist es auch richtig, wenn wir in 10 oder 15 Jahren diese Volksentscheide fällen, insbesondere dann, wenn die Ersatzkraftwerke Gösgen und Leibstadt anstehen.
Die Tür oder das Türchen bleibt offen und die FDP-Spitze stellt sich gegen einen verbindlichen Ausstieg. Damit wird klar, die Freisinnigen vertreten eine ähnliche Linie wie der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Vor einer Woche hatte deren Präsident Gerold Bührer verlangt:
Es darf zu keinen Schnellschüssen kommen, die Optionen müssen alle offen bleiben.
Die Option AKW soll auf dem Tisch bleiben. Noch ist schwer abzuschätzen, wie viele FDP-Parlamentarier diese Linie übernehmen. Es zeichnet sich aber ab, diejenigen Nationalräte, die einen verbindlichen Ausstieg verlangen, sind in der Minderheit. Otto Ineichen zählt dazu und Peter Malama, er will sich nicht beirren lassen.
Für mich ist wichtig, dass ich meiner Linie treu bleibe und dass ich am Morgen in den Spiegel schauen kann und mir sagen kann, jawohl, ich bin meiner eigenen Position treu geblieben.
Allerdings, nur 4 oder 5 FDP-Nationalräte dürften garantiert für den verbindlichen Ausstieg stimmen in 2 Wochen. Das sind wenige. Umso entscheidender wird die CVP. Die CVP-Spitze hat sich klar positioniert. Keine neuen AKW und kein offenes Türchen, sagt Parteipräsident Christoph Dachbele.
Ich gehe davon aus, dass eine grosse Mehrheit diese Position vertritt. Es gibt nach wie vor Leute, die sagen, man sollte die Kernkraftoption offen lassen. Aber ich glaube, es gibt nur eins in dieser ganzen Fragestellung, eine klare Antwort.
Doch bislang haben sich nur rund 2/3 der CVP-Fraktion ausdrücklich für den verbindlichen Ausstieg ausgesprochen. Insbesondere wirtschaftsnahe Parlamentarier mahnen zur Vorsicht. Sie könnten zur Position von FDP und Economy Suisse neigen. Prognosen sind schwierig. Nur eine dürfte zutreffen. Es wird ein knapper Entscheid in 2 Wochen. Und selbst wenn es im Nationalrat eine Mehrheit für den Ausstieg gäbe, bliebe als nächste und grosse Hürde noch der Ständerat.
Dominik Meyer. Die Politik stellt also die Weichen für die Energieversorgung in der Schweiz nach Fukushima, heute der Bundesrat, in den kommenden Wochen das Parlament. Eines zeichnet sich dabei auf jeden Fall ab. Die Atomenergie wird an Bedeutung verlieren. Woher soll dann unser Strom in Zukunft kommen? Wir schauen im Rendezvous in den nächsten Tagen einige Alternativen zum Atomstrom genauer an. Heute die Gaskraftwerke. Dabei stehen nicht nur Großkraftwerke zur Diskussion, die Gaswirtschaft und zum Beispiel auch die SP setzen auf kleinere Werke, sogenannte Wärme-Kraftkoppelungen. Caroline Ahn hat ein Testlabor für diese Kleinstgaskraftwerke besucht.
Von außen ein normales Bürogebäude im zürcherischen Schwärzenbach. Im Innern führt der Weg in den ersten Stock in Räume wie riesige Waschküchen. Weiße Wände, grauer Boden, an der Decke Leitungen. An den Wänden, in den Ecken, überall stehen oder hängen sie, Kisten wie kleine und große Kühlschränke.
Es ist ein normales Stahlgehäuse. Von außen sieht es sehr, sehr unspektakulär aus. Also es entspricht nicht einem schönen Auto,
sagt Martin Seifert. Er leitet das Ressort Technik beim Verein des Gas- und Wasserfachs, dem Verband der Wasser- und Gaswerke. Zeigt aber dann auch stolz auf ein orangefarbenes Gerät, einen überdimensionierten Melonenschnitz.
Sie sehen, es ist relativ gut designt, hat eine ansprechende Form und präsentiert sich eigentlich wie ein stehender Gasheizkessel oder ein großer Ölkessel.
Was dem Inhalt näher kommt. Denn diese Kisten sind die modernste Variante von Gasheizungen, solche, die Wärme und gleichzeitig Strom produzieren.
Also wir haben eigentlich die verfügbaren und heute vor der Markteinführung stehenden Technologien. Von all diesen Geräten machen wir hier die sogenannten Gebrauchstests. Also wir schauen, wie die Geräte gebaut sind. Sind sie für den Schweizer Markt geeignet? Muss eventuell etwas noch nachgerüstet werden?
Wenn die stromproduzierenden Heizungen zu laufen beginnen, entsteht Wärme zum Heizen und für Warmwasser und gleichzeitig so viel Strom, wie das Haus braucht.
Und produziert aber gerade dann, wenn wir am wenigsten eigenen Strom produzieren, vor allem aus Wasserkraft, produziert sie Strom.
So könnten auch die Stromimporte im Winter verringert werden. Gas zu Strom machen und damit Wärme nutzen, das ist vom Einfamilienhaus bis zur Industrie möglich.
Zum Beispiel die Papierindustrie, aber auch die Metallverarbeitung. Ein anderes wichtiges Gebiet sind die Spitäler, große Gewerbebauten, wo auch viel Warmwasser anfällt. Hotellerie zum Beispiel, große Hotels, die ja eigentlich über das ganze Jahr einen hohen Warmwasserbedarf haben. Das kann alles sehr schön eigentlich mit Wärmekraftkopplung mit in Kombination mit anderen Technologien bewerkstelligt werden.
Überall dort könnten kleine Gaskraftwerke entstehen. Im Vergleich mit den großen könne die ganze Wärme genutzt werden und verpuffe nicht in der Umgebung. Trotzdem, die CO2-Belastung bleibt. Im Vergleich mit Ölheizungen gäbe es aber ein Viertel weniger Emissionen. Hinzu kommt der Preis. Er sei mit 15.000 Franken für eine Heizung eines Einfamilienhauses höher als bei einer normalen Gas- oder Ölheizung. Die Heizkosten wiederum seien vergleichbar. Dennoch gäbe es ein Potenzial der Stromproduktion mit Gas im Kleinen, sagt Martin Seifert, über 10 Jahre gerechnet.
Wenn man wirklich in der Schweiz sämtliche Gasheizungen im Einfamilienhaus, kleinen Mehrfamilienhaus ersetzen würde durch diese stromerzeugenden Heizungen, dann könnte man durchaus in die Größenordnung der Stromproduktion von Mühleberg eintreten.
Dazu müssten diese Geräte in großer Zahl produziert werden. Und Martin Seifert bleibt realistisch. Wunder gäbe es auch bei dieser Technologie keine.
Für Homosexuelle ist das katholische Italien kein angenehmes Pflaster. Sexuell anders Orientierte sind täglich Spott, Hohn und Ausgrenzung ausgesetzt. Ein Gesetz besagt sogar, dass Homosexualität ein psychischer Defekt sei. Und ein anderes Gesetz, das Gewalt gegen Homosexuelle schärfer ahnden will, wird seit 3 Jahren von der Berlusconi-Mehrheit verschleppt. Selbst Berlusconis Gleichstellungsministerin Mara Carfagna ist nun der Kragen geplatzt. Sie hat angekündigt, für den Vorschlag von links zu stimmen. Massimo Agostinis.
Marcello Lippi, Fußballtrainer der italienischen Nationalmannschaft bis 2010, glaubt nicht, dass es, Zitat, irgendwo auf der Welt einen homosexuellen Fußballspieler gibt. Im süditalienischen Brindisi verweigerte letzte Woche die Verwaltung einem erklärten Homosexuellen die Erneuerung des Fahrausweises. Begründung: Homosexuelle seien psychisch gestört und deshalb eine Gefahr für die Verkehrssicherheit. Ein geltendes Gesetz von 1954 besagt dies tatsächlich. In den Schwulen- und Lesbenvierteln der großen Städte kommt es jedes Wochenende zu Übergriffen, Brandanschlägen und Ähnlichem gegen die Szene. Paola Concia liert mit einer Deutschen und Parlamentarierin des linken Partito Democratico, vorletzte Woche ebenfalls Opfer eines tätlichen Übergriffs, hat auf diesem Hintergrund vor bald 3 Jahren einen Gesetzesvorschlag eingereicht. Dieser sieht vor, tätliche Übergriffe gegen Homosexuelle unter verschärfte Strafe zu stellen. Beinahe wäre ein parteiübergreifendes Gesetz zustande gekommen, doch in letzter Minute stiegen die Leute von Berlusconi und der Lega Nord wieder aus. Es wäre ein Gesetz nach französischem Vorbild geworden. Das Parlament hätte ein starkes Zeichen an die Adresse all der Schwulen- und Lesbenhasser im Land aussenden können. Aber es hat den Stammtisch gewählt. Italien hinkt allem wirklich 100 Jahre hinterher, sagt Paola Concia, desillusioniert. Homophobie ist in Italien weit verbreitet. Der Präsident der süditalienischen Region Apulien, Niki Vendola, selber homosexuell, zählte in einer Fernsehsendung 8 Minuten lang alle Schmähwörter gegen Schwule und Lesben auf, die die italienische Sprache auf Lager hat. Und auch der Vatikan und die katholische Kirche gießen immer wieder Öl ins Feuer, indem sie die Homosexualität leugnen. Ziemlich verlogen das. Es genügt, an der Vatikanischen Gregorianischen Universität in Rom vorbeizuspazieren, um abends etliche Priester-Seminaristen Hand in Hand herumspazieren zu sehen. Laut Paola Concia ist die katholische Kirche aber nicht allein schuldig an der homophoben Haltung Italiens.
Delle grandi battaglie di civiltà nel nostro paese sono state fatte.
In den 70er und 80er Jahren hat genau diese heute so konservative Gesellschaft die wohl aktivste Frauenbewegung Europas hervorgebracht. Die Frauen erkämpften das Recht auf Abtreibung, das Recht auf Scheidung und zahlreiche andere Bürgerrechte gegen den Willen der Kirche. Wie viele Länder Europas ziehe sich auch Italien auf sich selber zurück und pflege wieder verstärkt alte Verhaltensmuster. Die Frau hinter den Herd, Schwule und Lesben ausgrenzen, Fremde nur als Feinde betrachten. Eine neueste Untersuchung über die Bürgerrechte Homosexueller zeigt, dass Italien zusammen mit Griechenland und einigen Ländern Osteuropas auf dem letzten Rang liegt. Mit dem neuen Gesetz hätte Italien ein paar Plätze gut machen können und sich ein ganz wenig zivilisiert zeigen können. Doch das Parlament wollte nicht. Erst kürzlich höhnte Berlusconi wieder. Lieber ein paar junge Mädchen statt schwul.
Massimo Agostinis. Gleich eins, bald Zeit für die AKW-Diskussion im Bundesrat. Für uns ist das Gelegenheit, um nach Fukushima in Japan zu schauen, im Tagesgespräch Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Frankreichs Wirtschafts- und Finanzministerin Christine Lagarde will an die Spitze des Internationalen Währungsfonds, des IWF. Die Unterstützung mehrerer Länder habe sie dazu ermutigt, erklärte die 55-Jährige in Paris. Die Lage für den europäischen Luftverkehr hat sich entspannt. Der isländische Vulkan Grímsvötn spuckt kaum noch Asche. Der Flughafen von Hamburg ist wieder offen. Der Luftraum von Berlin soll am Nachmittag freigegeben werden. In der Schweiz soll das Sorgerecht für geschiedene Eltern angepasst werden, bevor die Fragen zur Unterhaltspflicht geregelt werden. Damit ist der Bundesrat auf die Forderungen von Väter- und Männerorganisationen eingegangen.